Ja, wenn ich euch dann schon stören darf in eurer angeregten Unterhaltung, die für mich ja ein Kennzeichen ist, dass ihr eurer Aufmerksamkeit da seid, dann wollen wir starten und die Zeit nutzen. Ich werde mir besondere Mühe geben, denn so nach dem Mittagessen rutscht ja das Blut in den Magen und der Kopf leidet ein bisschen Mangel, aber wir wollen uns gleichwohl an die Arbeit machen. Wir hatten in Kapitel 11 gesehen, dass dem Johannes gezeigt wird, einmal der Dienst der zwei Zeugen, die in Verbindung mit dem Tempelbau in Jerusalem auftreten. Dieser Tempelbau ist durch den Antichristen ermöglicht und trägt dazu bei, dass Israel ihn für den Messias hält. Die zwei Zeugen warnen, ihre Warnung aber wird nicht gehört und ihr Dienst endet dann nach 3,5 Jahren. Und dann folgt eine Zeit, die zu Anfang erwähnt ist, dass der Tempel aus der Sicht Gottes in der Bewertung nicht bestehen kann, sondern hinausgeworfen wird und von den Nationen, das heißt von den nicht jüdischen Völkern unter Führung des Antichristen zertreten wird. Das ist die schwerste Zeit, die auf Israel zukommt in der zweiten Hälfte dieser letzten 7 Jahre. Wir wollen uns nun einer weiteren Sache zuwenden, die viele Leser in Verwirrung stürzt. Zunächst aber in Kapitel 11 noch daran denken, dass hier ausgerufen wird, das Reich unseres Herrn und seines Christus ist gekommen in Vers 15 und dass im Himmel wiederum Anbetung dargebracht wird und dass von Vers 18 ab jetzt auf einen interessanten Aspekt aufmerksam gemacht wird. Ich lese einmal. Die Nationen sind zornig gewesen und dein Zorn ist gekommen. Beachtet die unterschiedlichen Zeitformen. Dein Zorn. Die Zeit des Zornes Gottes ist gekommen. Und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden. Das lässt viele denken an das Endgericht, aber das passt hier weder vom Ablauf noch vom Text hinein, denn der Text fährt fort, dass sie zwar gerichtet werden, aber dieses Gericht entscheidet nicht mehr über Tod und entscheidet nicht über Tod und Leben, sondern über Lohn. Und dass du Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die verdirbst, welche die Erde verderben. Hier ist jetzt von einem Gericht die Rede, bei dem Lohn verteilt wird. Paulus spricht davon im 2. Korintherbrief 5, Vers 10 und sagt, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Hier macht er aber einen Unterschied. Er spricht nicht von Thronos, von dem Richterthron, der über Strafe entscheidet, sondern er spricht von der Preisrichtertribüne, von Bema. Und eine Preisrichtertribüne bei einer Sportveranstaltung entscheidet nur worüber? Über die Auszeichnungen derer, die teilgenommen haben. Und genau das ist hier erwähnt. Es geht um ein Gericht, bei dem Lohn verteilt wird. Das erinnert uns wiederum daran, dass die Gemeinde vollendet wird und nach der Vereinigung mit Christus das Preisgericht im Himmel stattfinden wird. So haben wir einen Hinweis darauf, dass dieses mitten in diesem Geschehen geschieht, wird deutlich in diesem letzten Satz von Vers 18. Und die verdirbst, welche die Erde verderben. Wenn das ein vollendeter Vorgang wäre, müsste es heißen, die die Erde verdorben haben. Steht nicht, sondern die die Erde verderben. Das ist ein andauernder Vorgang, auf den Gott reagiert. So ist also dieses Ereignis mit dem Lohn wieder in diesen Tag des Herrn, in diese letzte Woche einzuordnen. Und nach meinem Verständnis hat das mit der Entrückung in der Mitte dieser Zeit zu tun. Nun erfahren wir in Kapitel 12 neue Einzelheiten. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, ein großer, feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort, und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre 1260 Tage. Wiederum eine kleine Kopfrechenaufgabe. 1260 Tage ist welcher Zeitraum? 3,5 Jahre, gemäß dem jüdischen Kalender mit 360 Tagen. Also ein Ereignis, das in diese letzte Zeit hineingehört. Trotzdem bleibt die Frage, who is who? Wer ist wer? Wer ist das Weib? Wer ist das Kind? Wer ist der Drache? Darüber gibt es nun vielfältige Spekulationen und Auslegungen. Hier geht es wiederum, den einfachsten Weg zu wählen, zu schauen, was ist denn unter diesen drei Bestimmungen am schlichtesten. Zu lösen, wer die Frau ist, zu klären, wer das Kind ist, oder deutlich zu sagen, wer der Drache ist. Das Letzte ist der Fall, denn wir brauchen nur den Text weiterlesen, der gibt uns eindeutig Auskunft, und dort heißt es ausdrücklich in Vers 9, es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird. Wir können also alle Spekulationen beiseite lassen und ganz sicher definieren, der Drache ist Satan. Wobei der Begriff Drache ja zoologisch gar nicht zu fassen ist. Alleine schon die 7 Köpfe und die 10 Hörner, das ist weder durch Dezimalrechnung noch durch Bruchrechnung zu klären, wie sich 10 Hörner auf 7 Köpfe verteilen. Das geht in keinem Fall auf. Und damit wird deutlich, hier haben wir jetzt Symbolik vor uns. Die knüpft wiederum an den Propheten Daniel, der in Kapitel 7 die weitere Weltgeschichte in solchem Tierbildern schildert. Wer sich ein wenig in der Geschichte auskennt, der weiß, dass die Heraldik, die Wappenkunde, schon immer ein Ausdruck des Selbstverständnisses der Reiche war, und dazu hat man Tiergestalten genommen. Den Adler, den Doppeladler, den Löwen, den Greif, den Panther. Bis heute führen das Staaten in ihrem Staatswappen. Und es weist darauf hin, dass das ein durchgängiger Gedanke ist, dass damit Reiche, Herrschaften und Herrscher jetzt uns vor Augen gestellt werden. Der Drache ist also Satan. Nun ist die Frage, wer ist dann die Frau und wer ist das Kind? Nach landläufiger, jahrhundertealter Meinung ist die Frau Maria und das Kind Jesus. Maria finden wir in allen Marienaltären so dargestellt, dass sie im Sonnenglanz mit dem Sternenkranz über dem Haupt und den Mond unter ihren Füßen dargestellt und verehrt wird. Und das Kind dann demnach Jesus ist. Diese gängige Auslegung macht aber keinen abschließenden Sinn. Weil, wenn das der Fall ist, erstens, das keine Prophetie ist, denn das ist längst geschehen, das ist ein Rückblick auf bekannte Dinge. Und zweitens, wenn das Maria und das Jesuskind ist, dann müsste der Drache auch jemand anders sein, denn dann müsste das Herodes der Große sein, der das Kind ermorden wollte. Und dann ist die weitere Schwierigkeit, dann müsste Maria in die Wüste geflohen sein. Ja, aber die sind doch nach Ägypten geflohen. Gut, aber da steht ausdrücklich, dass sie dort 1260 Tage ernährt würde. Das sind 3,5 Jahre. Das passt nicht in den übrigen Rahmen der uns bekannten Fakten. Wir müssen nach neuen Ausschau halten, die mit den biblischen Aussagen übereinstimmen. Denn es ist geht um ein Ereignis in der letzten Zeit. In der letzten Periode von 7 Jahren, in diesem Tag des Herrn. Was ist also diese Frau? Oder jetzt leichter gefragt, was ist dieses Kind, das herausgeboren werden soll? Wobei es gar nicht so sehr um das Kind geht, sondern hier steht die ausdrückliche Form des Sohnes, ein männliches Kind. Das hat gewisse Vollmacht und Erbansprüche. Und hier heißt es, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Das ist die Prophezeiung über Christus im Psalm 2, können wir nachlesen. Aber das ist auch die Verheißung, die Jesus der Gemeinde gibt, die da überwindet. Denn wir lesen in Offenbarung Kapitel 2, da heißt es von Vers 26 ab an die Gemeinde zu Thyatira. Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht geben über die Nationen und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfer Gefäße zerschmettert werden. Wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Damit wird deutlich, diese Verheißung ist in der Ersterfüllung in wem zu sehen? In Jesus. Aber im Weiteren ist diese Verheißung auf die Gemeinde ausgesprochen, so dass ich der Überzeugung bin, dieses Kind, das entrückt wird zu Gott hin, ist die Gemeinde, die aus dieser letzten Zeit entrückt wird. Ja, wie aber dann mit der Frau? Übrigens, wir sprechen von Gotteskindern. Wenn wir den Römertext zugrunde legen, der sich aufs Alte Testament auch bezieht, dann ist eigentlich die Rede von einer Gottessohnschaft, in der wir stehen. Nur wir gebrauchen diesen Ausdruck nicht so freimütig, weil der Ausdruck ja auf Jesus angewendet wird. Wir sind zurückhaltender und so übersetzen alle Kinder. Folgen wir aber dem Gedankengang des Paulus, dann sagt er, sind wir Kinder, so sind wir denn auch Söhne und Erben. Er folgt diesem Gedanken sehr klar und er ist zum Ausdruck gebracht hier. Das alles würde auf die Gemeinde hindeuten. Schwierigkeit ist jetzt nur, dass herausgeboren werden aus dieser Frau. Wer ist dann diese Frau? Diese Frau ist eigentlich Israel. Als das Volk der Heilsgeschichte, aus dem das Heil kommt, das sagt Jesus selber der Frau am Jakobsbrunnen, Denn Jesus ist aus dem Judentum und durch das Judentum zu uns gekommen. Das Judentum ist sozusagen auch die Wiege der Gemeinde. Und wir wollen nicht vergessen, die ganze erste Gemeinde, das waren alles Juden. Und es war ein ganz großer Schritt, als die Gemeinde verstand, dass man das Heil nicht nur auf die Juden begrenzen darf, sondern auf alle. Es ist sozusagen ein Herausgebären aus dem Mutterleib. Es ist ja ein Geheimnis, dass ein Kind im Leib der Mutter heranwächst, organisch die Verbindung hat, aber doch bereits was ist? Ein eigenes Lebewesen. Mit der Geburt und Abnabelung wird das deutlich. Und so erscheint in dieser Frau das gottgläubige Israel, denn das waren ja auch die, die Jesus angenommen haben. Die anderen haben ihn abgelehnt, dass hier die Gemeinde Jesu ihre Wurzeln hat. Von daher können wir gar nicht anders als eine positive, von Liebe getragene Einstellung zu Israel haben, ohne damit gleich alle Übertreibungen mit nachzuvollziehen. Und jetzt müssen wir sehen, am Ende der Zeit wird Satan all seine Macht aufwenden, um seinen Anspruch, er ist Gott, durchzusetzen. Alles, was sich dem entgegensetzt, wird er angreifen. Ziel Nummer eins seiner Angriffe ist was? Die Gemeinde Jesu. Denn so viel weiß er, dass die Gemeinde Jesu im Ratschlag Gottes eine ganz herausragende Rolle spielt. Deswegen wird er die Gemeinde angreifen und das hat er von Anfang an getan bis zum Schluss. Wenn aber dann die Gemeinde weggenommen ist, dann wird er seine Angriffe worauf richten? Auf Israel, auf die Juden, auf den gottgläubigen Kern. Aber auch das wird ihm nicht gelingen, denn diese Frau wird in die Wüste, in die Verborgenheit geführt, bewahrt. Das entspricht jenen versiegelten 144.000 als Kern Israels am Ende. Und nun sehen wir, dass mit der Entrückung dieses Kindes ja auch im Himmel etwas passiert. Denn es heißt, es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel und sie bekamen nicht die Übermacht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden und es wurde geworfen. Der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Eigenartig. Zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt wird dem Teufel der Zutritt zum Himmel verwehrt, den er bis heute hat. Denn die Bibel nennt ihn, dass er Tag und Nacht seinem ureigensten Wesen nach uns verklagt vor Gott. Schon das Buch Hiob zeigt uns, dass er Zutritt zu der himmlischen Welt hat. Und das ist bis heute so. Und der Hebräerbrief sagt, dass wir darum einen hohen Priester haben, der unser Fürsprecher ist. Wir hätten ganz schlechte Karten, denn er beobachtet uns sehr sorgfältig. Und wir alle fehlen mannigfaltig. Und das bringt er alles sehr akribisch vor Gott. Und da Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist, kann er es nicht ignorieren. Aber wir haben einen Fürsprecher, Jesus, der sein Leib, sein Blut gegeben hat. Und er sagt, Vater, dafür bin ich gestorben. Diese Anklage endet aber gerade zu dem Zeitpunkt, wo das Kind entrückt wird, in den Himmel kommt, ihr Lauf vollendet ist, also die Gemeinde. Da wird er aus dem Himmel geworfen und kann nicht mehr verklagen. Übrigens an der Stelle eine kleine Begebenheit. Kam zu einem Pastor eine Person und beklagte sich bitter über einen anderen Christen. Der Pastor hörte lange Zeit geduldig zu und sagte dann, warum nimmst du dem Teufel die Arbeit ab? Wieso? Er sagte, in meiner Bibel steht, der Teufel ist der Verkläger der Brüder. Es war eine kurze, kräftige, klare Seelsorge. Denn die Arbeit Christi ist das nicht. Die Arbeit Christi ist was? Der Fürsprache für die Brüder. Ganz kleine Frage, für wen arbeitest du? Klar, wenn wir den Geist Christi haben, dann werden wir dem Teufel die Arbeit nicht abnehmen und unsere Brüder und Schwestern verklagen, sondern wir werden dem Auftrag Christi für sie eintreten. Und so sehen wir, dass Satan aus dem Himmel geworfen wird. Das Interessante ist, das macht Gott gar nicht selber, auch Christus nicht. Das lässt er Michael tun, den Engelfürsten. Zwei sind uns ja bekannt, Michael und Gabriel. Die tauchen übrigens schon im Alten Testament auf und gerade immer in diesen endzeitlichen Geschehen. Und jetzt gibt Gott den Auftrag. Die Bibel sagt ja auf andere Weise, der Teufel ist ein geschaffenes Wesen, ein hoher Engelfürst, der die Willensfreiheit, die er bekommen hatte, missbrauchte, um gegen Gott zu rebellieren und stürzte und damit zum Satan wurde und ein Drittel der Engel mit sich riss. Gott hat Satan nicht gleich ausgelöscht und liquidiert. Gott hat seine Entscheidung geachtet und hat ihm den Spielraum als Widersacher gelassen. Aber es ist schon fast ein Stück göttlicher Ironie, dass der Teufel in seinem ganzen Widerstand letztlich nur die Pläne Gottes erfüllt. Jedes Mal, wenn ich neu darüber nachdenke, kann ich mich einer gewissen Schadenfreude dem Teufel gegenüber nicht erwehren. Seit diesem Sturz Satans haben aber die anderen Engel, die treu blieben, schon immer darauf gewartet, diese alte Rechnung zu begleichen. Als Jesus geboren wurde, da waren die Heerscharen der Engel auf dem Hirtenfeld. Das waren nicht die kleinen, pummeligen Kindchen mit Stummelflügelchen, zu kurzen Hemdchen und tätä, wie sie am Weihnachtsbaum verkitscht hängen, sondern das sind die Heerscharen des Himmels. Jahwe Sebaoth ist Gottes Name. Die Engel sind auch nicht lichtgewandete Gestalten, die als himmlische Fischerchöre an den Hängen des Himmels die Lobpreishymnen singen. Nein, die Engel sind Kriegesheere Gottes. Wir müssen da einige Schalter umlegen. Und der Schrecken der Hirten in Bethlehem war ja dieser, als das Heer Gottes da war. Da dachten sie, jetzt kommt's Gericht. Aber es kam die Gnade. Denn Gott rief die Engel zurück und sagte, hey, komm zurück, noch ist nicht so weit. Die wollten damals schon losschlagen. Warum? Ihr Oberbefehlshaber war ja schon da. Aber die Bibel sagt uns, die Engel begreifen noch nicht, was Gnade ist. Aber es gelüstet sie, in das Geheimnis zu schauen. Und seitdem warten sie im Himmel, und ich möchte mal menschlich reden, lehnen sich über den Balkon des Himmels und schauen immer runter. Wann ist denn das dran? Und jetzt sagt Gott, jetzt ist soweit. Und dann wird Satan mit seinen Engeln aus der Welt Gottes geworfen auf diese Erde. Und wir lesen, er hat eine große Wut. Und das erklärt die Schrecknisse auf der Erde. Im Himmel aber ist Jubel. Das alles fügt sich in das, was die Bibel an anderen Stellen über die Entrückung, die Vollendung der Gemeinde sagt, die dann am Thron Gottes ist. Während auf der Erde der Schrecken der antichristlichen und satanischen Zeit vorangeht. Als der Drache, so in Vers 13, nun sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hatte. Also Israel, jene Gruppe, die da treu bleiben und damit auch jene Gruppe, die ihnen inzwischen den Gehorsam aufgekündigt haben, weil sie erkannt haben, er ist der Falsche. Und es wurden der Frau die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege an ihre Stätte, wo sie ernährt wird, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Die Flügel des Adlers scheinen auf eine schnelle und recht geheimnisvolle Flucht zu deuten, aber bewahrt wird sie eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Jeder Hebräer liest das als ein Jahr, zwei Jahre und ein halbes Jahr. Das ergibt wieder welchen Zeitraum? 3,5 Jahre entspricht den 1260 Tagen in Vers 6. Also die zweite Hälfte jener furchtbaren Trübsalszeit, dass dieser Kern Israels bewahrt wird. Die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Dieser Strom des Wassers wird in Kapitel 17 erklärt. Die Wasser, die du gesehen hast, das sind die Nationen, die hier vom Antichristen ins Land gerufen gegen Israel kämpfen. Die Erde half der Frau und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Das heißt, durch göttliches Eingreifen wird Israel bewahrt. Und der gesamte Zorn des Drachens über die Frau, dass er den Kern Israels, der ihm nicht, an der ihn nicht anerkennt, dieser Zorn führt ja zu einem gewaltigen Krieg gegen das Übrige von Israel. Denn diese haben inzwischen ihren Fehler erkannt und beginnen wieder auf den wahren Messias zu warten. Und diese Zeit, die dann folgt, ist die große Trübsal, die schwerste Zeit, die Israel je erlebt hat. Und diese Zeit wird auch den Holocaust des Dritten Reiches übertreffen. Der Prophet Zacharia sagt im Kapitel 13, Vers 8, nur ein Drittel der im Lande Lebenden werden diese Zeit überleben. Eine so drangvolle Zeit wird es sein. Wenn wir nun auf diese Dinge achten, dann erheben sich viele Fragen, in welcher Weise wird denn das geschehen? Und so schließt sich jetzt mit Kapitel 13 eine geradezu Offenbarung des Antichristen und seiner Machenschaften an. Wenn uns Kapitel 12 den Satan zeigte, zeigt uns Kapitel 13 jetzt den Antichristen und den falschen Propheten. Luther hat ja gesagt, der Teufel ist der Affe Gottes, er macht Gott alles nach. Und so wie es eine göttliche Trinität von Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist gibt, so gibt es eine satanische Trinität. Gott Vater steht Satan gegenüber, Gott dem Sohn steht der Antichrist gegenüber, Gott dem Heiligen Geist steht der falsche Prophet gegenüber. Und so zeigt uns jetzt Kapitel 13 das Auftreten des Antichristen und des falschen Propheten im Auftrag und in der Macht Satans, also in der satanischen Trinität. Wir lesen: Ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Das Tier, das hier aufsteigt, trägt die Merkmale des Drachens, der Satan ist. Zusätzlich aber erfahren wir, dass er auf den 10 Hörnern 10 Diademe, also Königskronen, trägt und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und nun fährt der Text fort: Das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Das ist aus Daniel 7 entnommen und zeigt uns, dass dieses antichristliche Reich und die Person des Antichristen selber. Alle Ansprüche, alle Ambitionen und Absichten der Menschen, was Machtentfaltung, Herrschaft bedeutet, sich hier endgültig darstellen wird. Und es heißt, der Drache gab ihm seine Kraft, seinen Thron und seine große Macht. So wie Jesus sagen konnte, mein Vater hat mir die Vollmacht gegeben, so wird Satan seine Autorität und Bevollmächtigung an seinen Stellvertreter, den Antichristen, geben. Dass es sich hier jetzt klar um eine Person handelt, nicht nur um ein politisches oder sonstiges Gebilde, macht der weitere Text deutlich. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab und beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich? Wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerung redet. Und ihm wurde Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Eines der Häupter wird tödlich verwundet. Und wenn wir den Text weiterlesen, dann lesen wir in Vers 8, und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Wenn es weiter nur im allgemeinen Sinn um das Tier geht, dann müsste es grammatisch wie heißen, werden es anbeten. Hier wechselt mitten im Text dieses Bestimmende, was das Reich darstellt, das Tier, zu einem der Häupter als einer Persönlichkeit. Und das ist der Antichrist. Und nun wollen wir uns von Luther wieder anregen lassen. Luther sagt, Satan ist der Affe Gottes. Er wird alles Göttliche kopieren. Er wird nicht nur dem Christus, dem Messias Gottes, seinen anstatt Christus, denn Antichristus heißt nicht nur gegen Christus, sondern auch anstatt Christus entgegensetzen. Sondern er wird auch Tod und Auferstehung Jesu nachahmen. Denn hier steht, eines seiner Häupter wurde zum Tode geschlachtet. Das ist nicht nur eine Verwundung, sondern der Begriff zum Tode geschlachtet steht im Gegensatz zu dem Lamm. Wie geschlachtet? Da steht der gleiche Ausdruck da. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Ich darf mal ins allgemein menschliche übertragen, dieser Herrscher, der zunächst glänzend verführerisch auftritt, wird in der Mitte dieser letzten Periode einem Attentat zum Opfer fallen, aus welchen Gründen auch immer. Und zum Erstaunen, zur Verwunderung aller Menschen wieder lebendig werden, so dass die ganze Erde hinter ihm herstaunt, dass sie ihn und den Drachen anbeten. Das wird eine hochreligiöse Zeit sein. In dieser Zeit wird es keine Neutralität in irgendeiner Form mehr geben. Es wird ein klares Entweder-Oder geben. Und von diesem Zeitpunkt an wird dann die wahre Gestalt des Antichristen offenbar werden in seiner Schreckensherrschaft, denn er wird gegen alles kämpfen, was sich ihm entgegensteht. Gegen Israel, gegen Gott und alles Göttliche. Es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und zu überwinden. Wer sind die Heiligen? Hier wird alttestamentliche Prophetie zitiert. Das sind weder Engel im Himmel noch die Gemeinde, sondern das ist Israel. Wenn im Alten Testament von Heiligen die Rede ist, ist immer Israel gemeint. Und hier heißt es, mit Israel Krieg zu führen und Israel zu überwinden. Das wurde ihm von Gott gegeben. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm, jedes Volk, jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf Erden wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens. Hier kommt es zu der klaren Trennung. Entweder oder. Und es folgt nun ein Text mit der Mahnung zum Ausharren, auch in schwierigen Zeiten. Das heißt, das Auftreten des Antichristen in diesen letzten 7 Jahren zerfällt in 2 Perioden. Die erste, glänzend, verführerisch, alles vereinnahmend. Dann aber mit dem Attentat, mit dem Wiederauferstehen durch satanische Macht, wird dann der Ursprung als Stellvertreter Satans total offenbar. Und die Menschheit wird in eine Katastrophe gestürzt, wie sie nie vorher war. In dem Allem aber wird massiv der Anspruch sein, betet mich an, ich bin Gott. Das ist auch der Zeitpunkt, wo der Tempel bereits wieder gebaut ist, wo Israel mit dem mosaischen Gottesdienst beginnen wird oder will. Und Paulus sagt in 2. Thessalonicher 2, Vers 2, dass offenbar werden soll in der letzten Zeit der Mensch der Sünde, der Sohn der Gesetzlosigkeit, der sich gegen alles erhebt, was Gott oder ein Gottesdienst ist, der sich in den Tempel Gottes setzt und sagt, ich bin Gott. Als Paulus diese Zeilen schreibt, da stand der Tempel noch in Jerusalem. Jeder Leser hat verstanden, was er damit meint. Und Paulus spricht vom Tempel, denn er gebraucht den architektonischen Ausdruck, nicht den sakralen Ausdruck. Und darum, der Tempel wird gebaut durch seine Hilfen und Machenschaften. Aber dann setzt er sich in den Tempel. Und das ist der Gräuel der Verwüstung, von dem Jesus spricht. Das ist dann jener Höhepunkt gegen Gott. Und da erkennt Israel erst der Falsche. Da beginnen sie sich zu wehren, aber sie haben keine Chance. 42 Monate dauert seine Schreckenszeit in der zweiten Phase. Und in dieser Zeit wird Jerusalem zertreten und Israel besiegt. Ihm zur Seite steht eine andere Person von Vers 11 ab. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Und es hatte 2 Hörner gleich einem Lamm. Auch hier wieder ein äußerer Anschein, der verführerisch ist. Gleich einem Lamm. Und es redete wie ein Drache. Das heißt, der äußere Schein stimmt nicht mit dem inneren Wesen überein. Das wird jetzt offenbar. Und die ganze Macht des ersten Tieres übte es vor ihm aus. Also Kanzler des Reiches und der, der jetzt alle Angelegenheiten regelt. Und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt war. Bitte beachte, dass allein 5-mal Anbetung in diesem Kapitel ist für Satan, den Antichristen. Eine hochreligiöse Zeit. Er wird der Chefmanipulator oder im heutigen Sinn der Public Relation Manager sein, der das Maß an Verführung auf den Höhepunkt treibt. Denn er tut große Zeichen, dass er selbst Feuer vom Himmel fallen lässt und damit die Ereignisse der 2 Zeugen in Vergessenheit geraten lässt. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde. Wer nur auf Zeichen und Wunder abonniert hat, den möchte ich sehr dringend warnen. Zeichen und Wunder sind für sich kein Beweis. Zeichen und Wunder geschehen in allen Religionen und Kulten. Es ist immer die Frage, in wessen Namen und zu wessen Ehren. Hier geschieht es zu Ehren Satans. Und es heißt weiter, und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Jetzt wird die Anbetung, der Gottesdienst auf den Antichristen hin konkretisiert. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem Leben zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redet und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, die Reichen, die Armen, die Freien, die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an die rechte Hand oder an ihre Stirn gibt, sodass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Wiederum ein Kapitel, das viele Spekulationen und Mutmaßungen und Panikmeldungen beinhaltet. Wir wollen der Reihe nach gehen. Der falsche Prophet steht im Dienst des Antichristen und sein Ziel ist es, ihn herauszuheben. Und so lässt er ein Bild machen, das redet und ein Bild, das die Anbetung konzentriert und ein Bild, das eine lückenlose Überwachung sicherstellt. Damit wird deutlich, das kann nicht ein Bild sein, das wir gerahmt an die Wand, an den Nagel hängen. Das ist auch nicht eine Skulptur riesigen Ausmaßes, wie wir es bei Nebukadnezar im Buch Daniel finden, sondern dieses Bild muss mehr sein und ist mehr. Denn das Reden und dieses alle Menschen in den Bann ziehen, das hat schon seit jeher dazu geführt, dass man alle neuen technischen Entwicklungen damit in Verbindung brachte. Als die erste Dampflok auf den Schienen von Nürnberg nach Fürth rollte in Deutschland, da sind Pastoren daneben hergelaufen, haben die Leute gewarnt, steigt von dem Höllengefährt, ihr fahrt damit lebendig in die Hölle, das ist das Bild des Tieres. Als das erste Radio kam, der Kasten, der redete, da war es die gleiche feste Meinung. Mein Großvater erzählte mir, dass er damals einen ganz einfachen ersten Röhrenempfänger sich besorgt hatte. Und seine alte gläubige Großmutter, die lag mit Tränen in den Augen vor ihm auf den Knien und sagte, Junge, schmeiß den Teufelskasten aus dem Fenster, du gehst in die Hölle, das ist das Bild des Antichristen. Als dann der Fernseher aufkam und die Gläubigen sich alle Wohnzimmerschränke mit Schiebetüren kauften, damit, wenn der Pastor zu Besuch kam, auch alles koscher ist, denn da wurde ja was verkündigt, dieser Kasten, der da redet und noch ein Bild hat, das sprechende Bild, das ist das Vehikel des Antichristen. Nun, wir sind heute viel weiter und lächeln über manche dieser Dinge. Aber eines bitte ich zu bedenken, das, was hier geschildert wird, ist etwas, was totale Kontrolle ermöglicht.